Es gibt ja so verschiedene Menschentypen. Es gibt so die einen, da denkt man sich, die haben überhaupt keine Gefühle, die rennen herum und bleiben immer gleich. Und die anderen, die sind mal himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt und lassen sich irgendwie total leiten von ihren Gefühlen. Es gibt helle Gefühle und es gibt dunkle Gefühle. Und wenn ich euch jetzt so fragen würde, was sind denn helle Gefühle, dann wird wahrscheinlich jeder so die gleichen Antworten geben. Was sind denn helle Gefühle? Freude. Ich merke als erstes eingefallen, Freude, das ist Friede, ja, Friede im Herzen. Ja, der Jörg ist verliebt. Ist auch was Helles, gell? Schön, dass du das bist. Sonst darf irgendwas nicht stimmen.
Geduld.
Geborgenheit, Fröhlichkeit, Barmherzigkeit, dass man sich wohlfühlt. Ja gut, Gesundheit, das ist mit Gefühlen verbunden, das ist klar. Und dann gibt es dunkle Gefühle. Und was würdet ihr als dunkle Gefühle bezeichnen? Bitte? Traurigkeit? Angst? Hass und Neid? Verzweiflung? Ja, sie mir aufflehen in meinem Herzen, oder? Gegen die Situation, Aufregung, Einsamkeit, Langeweile, Zorn, Ärger, Enttäuschung. Ich denke, dass wir alle übereinstimmen würden. Man kann eigentlich Gefühle in so zwei Kategorien einteilen. Es gibt helle Gefühle und andere, die wir als dunkle Gefühle bezeichnen würden. Und Gefühle sind ein Stück weit, ob wir es wollen oder nicht wollen, ein Motor unseres Lebens. Sie können uns nämlich bremsen oder sie können auch anspornen für unser Leben sein, auch als Christen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich meine Arbeit mit Freude mache oder ob ich meine Arbeit mit Widerwillen mache. Das weiß doch jeder von uns. Jeder von uns hat schon Arbeiten gemacht, die er nicht gern gemacht hat. Und das ist schwierig, gell? Da haben wir unsere Kämpfe damit. Oder komme ich gern in die Gemeinde oder komme ich, weil es mir eine Pflicht ist, weil Gottes oder Geschwister das erwarten, ich muss jetzt da sein am Sonntag und vielleicht noch am Mittwoch. Oder ist es mir ein Herzensanliegen? Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und so merkt man, Gefühle sind ein wichtiger Teil unseres Lebens oder wie es heute so modern ist zu sagen, unserer Seele. Gefühle gehören zu uns wie unser Denken und wie unser Wollen. Es ist einfach ein Teil von unserem Leben. Und wir müssen feststellen, Gefühle sind nichts Negatives, sondern wenn wir die Bibel lesen, dann kommen wir drauf, Gefühle sind ein Teil unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Es gehört dazu. Und wenn wir keine Gefühle hätten, dann wären wir Gott auch nicht ebenbildlich. Es mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber Gott selbst hat Gefühle. Und das lesen wir immer wieder in der Bibel. Zum Beispiel ein Gefühl, was wir oft von Gott lesen, er hat Mitleid mit dem anderen. Im Buch der Richter steht immer wieder, da gab der Herr sie in die Hand der Midianiter oder da gab der Herr sie in die Hand der Philister. Einfach das Volk Israel ist ungehorsam worden und Gott hat sie bestrafen müssen. Und dann hat er die Feinde erweckt und sie sind über Israel gekommen und sie haben einer viel Probleme gemacht. Aber wie schön, dass es nicht nur das heißt, sondern es heißt da, dass dann Israel immer wieder zum Herrn geschrien hat in ihren Problemen. Also sie haben gebetet, weil sie in Not waren. Und dann heißt es zum Beispiel in Richter 2, Vers 18, und wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter. Und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und sie bedrängten. Es ist interessant. Im Grunde, sie haben es ja selbst verursacht gehabt, dass es ihnen jetzt so schlecht gegangen ist. Aber dann schreien sie zu Gott und dann hast du wieder, der Herr, er hatte Mitleid mit einer. Und dann hat er wieder eingegriffen und hat einer doch wieder geholfen. Ein bisschen so, wie wir es mit unseren Kindern auch manchmal machen. Da reicht es irgendwo, da ist der Punkt erreicht. Gell? Und dann muss man irgendwo dann mal eine Strafe setzen. Und dann sind wieder laut, gell, dann denkt man sich auch, Mensch, hätte ich es vielleicht doch nicht so hart tun sollen und so. Und dann hüpft man einer wieder und greift man wieder ein. Gott macht es nur viel mehr. Und da vom Herrn Jesus heißt es, dass er Mitleid hatte. Wenn wir lesen, Matthäus Evangelium 15, Und das lesen wir immer wieder von ihm. Matthäus 15, Vers 32. Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Könnte man jetzt sagen, das ist ja Kleinigkeit. Der Herr Jesus, er war innerlich bewegt. Macht es einen Unterschied, ob ich aus Mitleid oder aus Pflicht handle, wenn ich jemanden hilft? Wenn jemand dir aus Pflicht hilft, ist es immer schwierig, die Hilfe anzunehmen, oder? Aber wer wirklich aus Mitleid hilft, dann fällt es mir irgendwie leicht, die Hilfe anzunehmen. Der Karl-Heinz von Heiden hat gesagt in seinem Vortrag: Die Tat der Barmherzigkeit wird durch das Gefühl stark verstärkt. Und es ist logisch, wenn jemand Barmherzigkeit übt, ohne Gefühl, oder wenn jemand heiraten wird, ohne Gefühl für seine Braut, das wäre ja grauenhaft, das passt nicht zu unserem Menschsein dazu. Aber Gott hat nicht nur Mitleid, er hat auch andere Gefühle, die wir vielleicht nicht so positiv beachten oder betrachten würden. Es heißt von Gott zum Beispiel, dass er zornig ist oder wird. Zum Beispiel, wie Israel das goldene Kalb gemacht hat. Sie wollten ja damit wirklich Gott verehren, also den Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, wollten sie damit Ehre geben und ein Fest feiern, heißt es im Alten Testament. Brechen sie den Bund damit und Gott wird zornig über sie, dass sie sehr blöd von Gott machen, auch wenn es in ihre Augen vom richtigen Gott ist. 2. Mose 32, Vers 9 und 10. Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber, also den Mose, will ich zu einer großen Nation machen. Und dann fleht der Mose wieder für sein Volk, dass er das doch nicht tut. Gott kann er zornig sein. Und es ist wichtig für uns, das zu wissen, weil nämlich Gott nicht sündigen kann. Und dann merkt man, Zorn und Sünde ist nicht das Gleiche. Es ist nicht sündig, wenn man zornig ist. Es ist die Frage, was mache ich in meinem Zorn? Das ist eine andere Frage. Und da ist natürlich die Gefahr groß, dass ich was Falsches mache. Aber Zorn zu haben, ist nicht Sünde. Aber Gott ist nicht nur zornig, Gott hat Freude. Mehr als andere. So heißt zum Beispiel in der Bibel, dass Freude ist im Himmel über einen Sünder, der Buße tut und umkehrt und ab jetzt zu Gott kehrt. Da freut sich Gott drüber und da freuen sich die Engel drüber. Und es ist Jubel im Himmel über einen Menschen, der sie retten lässt. Und im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 21, lesen wir, dass auch der Herr Jesus solche Freudenmomente ganz stark empfunden haben. Freude über Menschen, die mit Gott leben und ja, die ihm lieb haben. Lukas 10, Vers 21, da heißt es: In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und er sprach: Ich preise dich, Vater im Himmel, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und du hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Jesus jubelt drüber, dass die gescheiten Menschen das gar nicht finden und die, die was in der Welt nichts wert sind, die dürfen Gott schauen und Gott finden. Da fängt der Peter zum Streuen an. Ja, Peter, sowas Schönes, gell? Aber Gott ist auch traurig. Gott hat nicht nur Freude. Ich finde es so interessant, wenn Gott im Alten Testament Propheten losschickt, dann stehen die nicht so vor dem Volk mit so drohender Faust und kehrt's um und sonst wird's euch schlecht gehen und so, sondern die stehen mit Tränen in den Augen vor dem Volk. Und es tut einer im Herzen leid, dass die Menschen so halsstarrig sind und nicht umkehren wollen. So zum Beispiel in Jeremia 8, Vers 18 mal. Da steht: Unheilbar, also in meiner Überschrift heißt es leider Jeremias Trauer über sein Volk. Aber der Jeremia, der spricht ja prophetisch aus dem Geist Gottes und es spricht eigentlich Jahwe in dem Text. Und es ist interessant, wenn man das in Bezug auf Gott liest, den Text. Also jetzt spricht eigentlich Gott: Unheilbar steigt Kummer in mir auf. Mein Herz ist krank in mir. Vers 21. Über den Zusammenbruch der Tochter meines Volkes bin ich zerbrochen. Ich traure. Entsetzen hat mich ergriffen. Vers 23. Dass doch mein Haupt Wasser wäre und meine Augen eine Tränenquelle. Dann wollte ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Gott weint über die Strophe, die er in seiner Gerechtigkeit ausführt. Und wir wissen, Jesus hat geweint, manchmal in der Bibel. Und Gott hat auch eine mütterliche Zuneigung zum Beispiel. Ihr könnt jetzt noch ganz viele Sachen aufzählen. Jesaja 43, Vers 4. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Und da merkt man, Gott hat eine mütterliche Zuneigung zu denen, die ihn lieb haben. Das ist ja auch wunderbar und das erleben wir ja auch als Christen. Und wir wissen auch, Jesus hat seine Jünger lieb gehabt. Und das war die Verbundenheit, die sie gehabt haben. Wenn wir uns nicht lieb haben, wenn wir nur aus Pflichterfüllung in die Gemeinde kommen, dann haben wir keine Verbundenheit. Haben wir nicht. Und irgendwann passiert was und dann werden wir einfach nicht mehr zusammenkommen. Dann fällt das Wichtigste bei uns. Unsere Gesellschaft ist schizophren. Die ist gespalten eigentlich in ihrem Denken. Auf der einen Seite werden die Gefühle überbewertet. Und wo man hinkommt, sagen die Menschen, du musst auf das hören, was dir dein Bauch sagt. Oder wenn ein Psychologe mit jemandem redet, dann sagt er, und, wie fühlen Sie sich jetzt und so. Gell? Und dann muss man ihm das sagen, wie man sich fühlt. Und es ist dann irrsinnig wichtig. Und es ist ja auch berechtigt, ein Stück weit. Und auf der anderen Seite ist unsere Gesellschaft so cool, oder? Und cool bedeutet nichts anderes wie gefühlskalt. Man darf so nach außen keine Gefühle zeigen. Und es ist toll, wenn man irgendwie rücksichtslos so durch die Gegend schreitet und kein Gefühl zeigt, wenn der da neben mir am Boden liegt oder so. Cool ist toll. Und es ist schizophren. Auf der einen Seite werden die Gefühle überbetont und auf der anderen Seite werden sie für tot erklärt. Und ein Mensch ohne Gefühle, haben wir schon gesagt, der ist kalt und unmenschlich und nach dem, was wir jetzt gerade gelesen haben, ungöttlich. Weil nämlich die Gefühle zur Ebenbildlichkeit Gottes dazugehören. Gott ist niemals cool. Im Gegenteil. Er sagt sogar in der Offenbarung, er wird die Lauen ausspeien aus seinem Munde. Er erwartet es von uns, dass wir auch mit Gefühlen bei der Sache sind. Das Spurgeon hat mir geschrieben, ein Mensch, der nicht liebenswürdig und freundlich sein kann, soll meinetwegen Totengräber werden, denn auf die Lebenden hat er keinen Einfluss. Und an einer anderen Stelle hat er geschrieben, der christliche Leiter muss sehr heiter sein. Ich glaube, es ist nicht das Richtige, wenn wir herumgehen wie gewisse Mönche in Rom, die einander mit Grabesstimme grüßen und dann die erfreuliche Mitteilung machen, Bruder, wir müssen sterben. Und jeder muntere Ordensbruder erwidert diesen munteren Gruß mit den Worten, ja, Bruder, wir müssen sterben. Ich empfehle Heiterkeit all denen, die Seelen gewinnen wollen. Nicht Leichtsinn und Oberflächlichkeit, aber ein freudiges, glückliches Gemüt. Und dazu muss man sagen, dass Spurgeon, der hat Depressionen sehr wohl gekannt, der hat große innere Zerrissenheit durchstehen müssen in seinem großen Auftrag, den er dort in England gehabt hat. Aber er hat auch die heiteren Stunden gekannt und er ist nicht in dem Loch sitzen geblieben, sondern ist immer wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Helle Gefühle wirken wie ein Motor, dunkle Gefühle wie eine Bremse in unserem Leben. Wenn wir sagen, hör auf deinen Bauch oder wie fühlst du dich jetzt, dann führt es zu einem gefühlsbestimmten Leben. Das heißt, die Gefühle bestimmen, was der Mensch machen soll. Ein gefühlsbestimmtes Leben ist nichts anderes. Die Bibel nennt es ein Leben nach dem Lustprinzip. Ich mache das, wo ich mich wohlfühle und das, wo ich mich nicht wohlfühle, das mache ich nicht. Also ich mache das, was mir Lust macht. Und das ist auch das Motto unserer Spaßgesellschaft. Und unter Christen wird es auch immer populärer. Mach doch das, was dir Lust macht. Der Thorsten Brennscheid, der hat ein Buch geschrieben, ich habe das niemals gelesen, aber ich habe den Titel so interessant gefunden. Das heißt, spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Und da schreibt er über das Phänomen unter der Christenheit, dass es immer mehr darum geht, irgendwelche gefühlsmäßigen Erlebnisse zu haben und nimmer seinen Glauben auf das Wort Gottes zu bauen. Spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Und er schreibt darin über das, also ich habe da so die Zusammenfassung kurz gelesen, und da schreibt er drinnen von Menschen, die behaupten, dass sie unter der direkten Leitung des Heiligen Geistes stehen, das dann ja viele, und er schreibt über sie, ein Gott, der uns lehrt, dass wir uns selbst genießen und Gott genießen sollen, der starb, damit wir hier ein schönes Leben haben können, ist ein falscher Gott. Und genau das bestimmt ganz viele Christen. Sie hören eigentlich auf ihr Gefühl und nicht auf Gott. Jetzt ist die große Frage, sollen wir uns Christen, wir haben gesagt, Gefühle sind ein Motor in unserem Leben, sollen wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen? Und da erzählt der Karl-Heinz van Heiden eine interessante Geschichte, was der Watchman Nee in einem Buch geschrieben hat. Nämlich hat beschrieben, dass drei Menschen auf einer ganz einer schmalen Mauer oben hintereinander so dahin balancieren. Gerade so, dass man nicht runterfällt. Also ganz vorn geht der Tatsache und in der Mitte geht der Glaube und hinten geht der Herr Gefühl. Und keiner kann den anderen überholen. Der Glaube, er muss immer auf die Tatsache vor ihm schauen. Und wenn er sie umdreht und auf das Gefühl schaut, dann stürzt er ab und fällt er runter. Der Glaube, er schaut immer auf die Tatsache, auf Gottes Wort, was er uns versprochen hat. Die Gefühle, die folgen automatisch hinten noch, die kommen einfach. Wer den Gefühlen folgt, der wird viele Dinge nicht tun. Zum Beispiel, wer hat denn Lust von euch evangelisieren gehen, der hebe die Hand. Wer hat da Lust dazu? Hast du Lust dazu? Gut, manchmal habe ich auch Lust dazu, stimmt. Aber ich erlebe auch oft, dass ich, bevor ich weggehe, keine Freude habe. Wenn ich rausgehe, Traktate verteilen. Aber wenn ich zurückkomme und ich habe jemanden die Botschaft sagen können und der hat vielleicht gebetet und war offen und hat gesagt, er fängt die Bibel lesen an und das habe ich schon oft erlebt. Glaubt ihr, dass ich dann Freude gehabt habe? Ja, und was für eine? Ich habe eigentlich immer Freude, wenn ich verteilt habe. Auch wenn ich jetzt kein Gespräch gehabt habe, habe ich trotzdem Freude, weil ich weiß, Gott kann das gebrauchen. Weil nämlich die Tatsache vor mir steht, dass Gott sein Wort gebraucht, um Menschenleben zu retten. Wer denkt von euch, dass Jesus Lust gehabt hat dazu, sie kreuzigen zu lassen? Wer denkt, dass es ihm Lust bereitet hat, sie kreuzigen zu lassen? Er war schwer angefochten. Wir sehen im Garten Gethsemane, wie er kämpft hat, wie er gerungen hat. Hat sie Jesus von seinen Gefühlen leiten lassen? Na, seine Gefühle hätten ihm in eine andere Richtung gezogen, aber er hat gewusst, er hat einen Auftrag. Jesus hat seinen Blick nach vorn auf die Tatsache gerichtet. Er betet Psalmen am Kreuz, er schaut auf Gottes Wort und er sieht auf die letztendliche Tatsache vor sich, was nämlich sein Tod bewirkt hat. Hebräer 12, 1 und 2. Da heißt es erst, lasst uns hinschauen auf Jesus und dann heißt es in Vers 2, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Er hat auf die vor ihm liegende Freude geschaut. Er hat gewusst, ich muss das tun, damit ich die Menschen, die ich lieb habe, retten kann. Damit ich Gottes Auftrag erfülle. Und danach kommt die Freude, danach kommt die Brautgemeinde Christi. Und da stellt sich uns die Frage, haben wir Freude, wenn wir in Prüfungen kommen oder wenn Gott uns Leiden schickt? Der Hebräerbriefschreiber schreibt, na, wir haben sie in dem Moment oft nicht. Vers 5 und 6 steht im selben Kapitel. Habt ihr die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst? Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und Vers 11, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und auf das sollen wir schauen. Es wird eine gute Frucht daraus entstehen. Fühlen wir, dass wir gerettet sind? Der Martin Luther hat darüber geschrieben, er hat gesagt, er sei eines Tages vom Teufel versucht worden. Dieser habe ihn gefragt, ob er denn etwas davon fühle, dass seine Sünden vergeben sind und er das ewige Leben hat. Luthers Antwort lautete, nein, ich fühle das nicht, aber ich weiß es, weil Gott es in seinem Wort gesagt hat. Der Blick nach vorne auf die Tatsache, immer wieder das Gleiche, nicht zurück auf das Gefühl, dann wäre er abgestürzt, der Luther, in dem Moment. Der Blick nach vorne auf die Tatsache. Und wir wissen alle, Gefühle täuschen uns. Ich bin schon oft von meinen Gefühlen getäuscht worden. Gefühle sind unbeständig. Mal oben, mal unten. Und wer sie davon leiten lässt, dessen Leben wird auch so ausschauen. Mal oben, mal unten. Paulus antwortet dem Gefängnisdirektor von Philippi nicht, glaube an den Herrn Jesus und du wirst fühlen, dass du gerettet bist. Sondern Paulus, er sagt zu ihm, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Das ist eine Tatsache. Und das ist entscheidend für uns. Die Tatsache der Errettung ist außerhalb von unserem Leben. Die Tatsache der Errettung ist vor 2000 Jahren auf Golgatha an dem Kreuz passiert, wo der Sohn Gottes für die Sünden all derer, die das annehmen im Glauben, gestorben ist. Das ist die Tatsache. Und wer darauf sein Leben nicht baut, der kann nicht errettet sein. Ganz egal, was die Gefühle sorgen. In Römer 5, Verse 8 bis 10, da steht die Tatsache für meine Errettung. Durch die Verse habe ich Gewissheit gefunden, dass ich gerettet bin. Und wenn ich mir unsicher werden würde, ich bin seit damals nie mehr unsicher geworden in dem Bezug, aber wenn ich mir unsicher werden würde, dann würde ich Römer 5 aufschlagen und die Verse 8 bis 10 wieder lesen, weil da steht die Tatsache, auf die ich mein Leben baut habe. Und da steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Und ich bin da gesessen mit meinen Zweifeln vor Gott. Und dann habe ich mir gedacht, ja, entweder glaubst du das jetzt, was da steht, oder du glaubst die ganze Bibel gar nicht. Nimm's doch an im Glauben jetzt, was Gott gesagt hat. Und auf einmal habe ich es glauben können und nie mehr Zweifel dran, dass Gott mich errettet hat. Wer nicht auf die Tatsache sieht, sondern auf das Gefühl, stürzt ab. Nach der Bekehrung oder nach einem Brüdertreffen oder nach irgendeinem anderen christlichen Treffen, da kann man tolle Gefühle haben. Es kann oft so schön sein, was man da erlebt. Und die Begeisterung ist oft groß. Aber wenn die Gefühle dann weg sind, dann ist man plötzlich wie blockiert. Ist Gott nicht mehr da? Und man sieht nicht mehr auf die Tatsache, sondern auf das Gefühl. Und man hat eigentlich Gott mit dem Gefühl verwechselt. Und es ist sehr gefährlich. Die Tatsache sagt nämlich, siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Das ist die Tatsache. Aber wenn mein Gefühl ganz woanders ist und ich nichts von Gott spüre, er sagt doch, dass er bei mir ist. Die Bibel sagt nirgendwo, dass irgendeine Not ein Beweis einer Gottesferne wäre. Jesaja 43, Verse 2 und 3, da steht, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Gewaltig, oder? Fühlen Sie die wohl, die was da durch die Flammen gehen und durchs Wasser gehen? Und da Karl-Heinz von Heiden hat mir von ganz einen interessanten Gedanken angebracht. Wie haben Sie denn die Menschen gefühlt, die in der Bibel Gott begegnet sind? Wie haben sie die gefühlt? Was denkt sie? Sie haben Angst gehabt. Ja, Moment mal, das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht Gott begegnen und Angst haben. Das kann doch nicht sein. Lesen wir mal 2. Mose 3, Vers 6. Da begegnet der Mose dem Herrn. Und wer ist treuer wie der Mose? Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er verhüllt sein Angesicht, weil er ihm Gott so neu ist, weil er ihm begegnet, kriegt er plötzlich totale Panik. Und denkt, ja, so wie ich bin, kann ich Gott nicht begegnen. Mit meinen Verkehrtheiten, mit meiner Unreinheit, mit meinen Dummheiten. So soll ich jetzt Gott begegnen. Er kriegt Angst in dem Moment. Er ist überwältigt von dem Moment. Aber es ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass man da irgendein Gefühl hat. Es ist genau das Gegenteil von dem. Und natürlich schenkt Gott auch gute Gefühle, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Das erlebt hoffentlich auch jeder von uns, wenn man im Gebet ganz innig mit ihm verbunden ist oder manchmal sogar in argen Notsituationen, dass man einfach weiß, jetzt ist der Herr da und er ist da neben mir und er tragt mich da durch und er hilft mir. Das erleben wir als Christen, aber nicht immer. Manchmal ist genau das Gegenteil und wir denken, er ist nirgendwo und ich sitze da irgendwo in dem Loch und ich komme da nicht heraus. Und dann der Blick auf die Tatsache. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Viele Christen mahnen, Gefühle sind so etwas wie Drogen. Man muss sie immer wieder emotional aufladen irgendwo. Man geht in einen Gottesdienst und dann hat man da seine Musik und sonst irgendwas, wo man emotional aufgeladen wird und man verwechselt das emotionale Aufladen mit Gott. Und man denkt sich, jetzt im Gottesdienst ist mir Gott so spürbar neu. Und dabei ist es gar nicht Gott, sondern nur die Gefühle. Man sucht das Gefühl und nicht Gott. Und das ist, wie wir zuerst gesagt haben, Lustbefriedigung. Erleben nach der eigenen Lust. Mach das, was dir Lust macht. Und Gottes Weg ist nicht immer Lust. Ist schöner wie jeder andere Weg. Aber es ist ein steiniger Weg, sagt die Bibel. Sagt die Bibel, wir sollen nach guten Gefühlen trachten? In Matthäus 6, Vers 33, wer kann denn das auswendig? Da steht der bekannte Vers. Bitte? Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach meiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ah, das gute Gefühl wird dann vielleicht kommen, natürlich nicht immer. Der Herr hat am Ende seines Lebens keine guten Gefühle gehabt. Dunkle Gefühle. Und das ist mir ganz wichtig, was ich jetzt sage. Die Gefühle, die wir als dunkel bezeichnen, da sind euch ja viele eingefallen. Dunkle Gefühle sind nichts Negatives oder Böses. Sind sie nicht. Sondern es ist ein Teil unseres Menschseins und es gehört dazu. Es ist ein Teil meines Lebens, so wie Jesus die dunklen Gefühle gehabt hat. Zorn, Ärger, Traurigkeit, Scham, Angst sind die Folgen einer gefallenen Schöpfung in unserem Leben. Aber sie sind da und sie waren auch im Leben Jesu da. Es gilt, solche Gefühle anzunehmen, darin auszuharren, auch wenn es nicht angenehm ist. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, wir dürfen uns vor den Gefühlen nicht blockieren lassen, sondern entgegen dem Gefühl wieder nach vorn schauen, auf die Tatsache, damit wir nicht abstürzen und wieder vorwärts gehen. Und ihr werdet sehen, dann kommen auch die anderen Gefühle wieder. Dann freut man sich plötzlich, dass man die Situation mit dem Herrn überwinden hat dürfen. Das habe ich auch schon oft erlebt. Traurigkeit mag begründet sein, zum Beispiel wie in Römer 9, Vers 1 bis 3, das lese ich jetzt nicht, wo der Paulus zum Beispiel schreibt, er ist zu Tode betrübt wegen den anderen, wegen seinem Volk, die verloren sind. Er hat tiefen Schmerz im Herzen, sagt er da. Aber der Paulus, er ist nie in dem Schmerz in seinem Herzen versunken, sondern der Paulus, er hat sie wieder aufgemacht und hat kämpft dafür, dass halt ein paar von denen gerettet werden, die was da verloren sind. Scham und Angst sind was Gutes, weil sie uns bewahren, dass wir unseren Körper zur Schau stellen oder vor andere Sünden bewahren oder vor Gefahren bewahren. Es ist gut, wenn ich Angst habe und auf einem gefährlichen Platz bin, wo es steil bergab geht oder so, dann schützt mir das davor, dass ich da nicht runterfalle. Oder es kann mich natürlich auch blockieren. Und da sind wir wieder in der Spanne drinnen. Und auch der Zorn, haben wir schon gesagt, er mag berechtigt sein. Und doch ist das Handeln aus dem Zorn gefährlich, sagt die Bibel. Jakobus 1, Vers 20. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Muss man aufpassen. Der Zorn ist zwar da, das ist eine Realität. Aber jetzt pass auf, dass nicht aus deinem Zorn heraus was machst, was dir dann leid tut. Was können wir tun mit unseren Gefühlen? Der Philipp hat uns am Anfang ganz einen wertvollen Vers vorgelesen. Er hat vorgelesen, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Gemüt, mit deinem ganzen Menschsein, könnte man sagen. So sollst du Gott lieben, mit allem, was dazugehört, mit deinen Gedanken, aber auch mit deinen Gefühlen sollst du Gott lieben. Es soll alles auf Gott hin ausgerichtet sein. Und ich kann auch alles im Gebet ihm bringen. Ich kann ihm sagen, Herr, jetzt fühle ich mich so elend, jetzt kriege ich überhaupt nichts mehr zusammen. Hilf mir, dass ich wieder auf die Tatsachen schaue. Und Gefühle folgen nicht nur unseren Tatsachen, sondern sie folgen auch unseren Gedanken. Und das wissen wir auch alle. Kann ich zum Beispiel gute Gefühle haben, wenn ich schlecht über Geschwister denke? Wer von euch kann das? Ich kann es nicht. Und da merkt man, die Gefühle, die folgen auch unseren Gedanken hinterher. Kann ich mich gut fühlen, wenn ich mich gegen meine Situation auflehne, in der ich gerade drinnen bin? Fühle ich mich dann wohl? Überhaupt nicht. Und das ändert auch meine Situation nicht. Das blockiert mich nur, wenn ich das mache. Fühle ich mich wohl, wenn ich meine Gedanken mit sündigen und unnützen Dingen fülle? Überhaupt nicht. Fühle ich mich wohl, wenn ich nicht im Glauben auf die Vergebung blicke, sondern immer meine, so wie der Philipp gesagt hat, ich muss jetzt das leisten und ich muss da was leisten und ich habe nicht vor Augen, dass Gott mich lieb hat, dass er mit dem schon zufrieden ist und dass er sich freut, wenn ich irgendwas Gutes mache für ihn. Es ist wichtig, dass wir unser Inneres vor schlechten Einflüssen schützen, aber es ist genauso wichtig, dass wir die Liebesbeziehung zum Herrn Jesus pflegen. Hast du keine Lust zum Bibellesen? Dann schau auf die Tatsachen. Erstens kann ich es ihm sagen, ich kann dem Herrn Jesus sagen, Herr, jetzt freut es mich überhaupt nicht in dein Wort lesen. Aber ich kann auch auf die Tatsache schauen, dass zum Beispiel steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. So Tatsache, ich brauche die Bibel, ich brauche Gottes Wort wie das Brot, was ich zu mir nehme. Sonst habe ich keine Kraft für mein Glaubensleben. Hast du keine Lust zum Beten? Dann schau auf die Tatsachen. Natürlich kann ich bitten, Herr, hilf mir jetzt, dass es mir freut. Aber der Blick auf die Tatsache, der hilft ungemein. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Das sind Tatsachen. Hast du keine Lust zu deiner Arbeit? Oder hast du keine Lust für die Schule, Josi zum Beispiel, gell? Kennst du auch? Ich kenne das auch. Dann schau auf die Tatsachen, was da drinnen steht. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Und es betrifft mich genauso wie euch, das sind Tatsachen. Und dann verliert man die Freude. Der David, der hat in der Bibel oft schwere innere Kämpfe durchstehen müssen. Er hat sie ausgerungen mit dem Herrn. Und der David war unser Vorbild im siegreichen Überwinden. Und viele Psalmen, wo er total gerungen hat mit sich selber, mit seinen Gefühlen, wo er sich nicht mehr auskennt hat, haben mit Sieg geendet. Und da möchte ich noch ein paar Verse aus einem Psalm von ihm lesen, mit dem möchte ich schließen. Psalm 52, Verse 8 bis 11. Das ist das Ende des Psalmes, wo er zuerst total gerungen hat mit sich selber und mit Gott. Und sehen werden es die Gerechten und sich fürchten, und sie werden über ihn lachen. Siehe, der Mann machte nicht Gott zu seinem Schutz, sondern vertraute auf die Größe seines Reichtums. Durch sein Schadentun war er stark. Ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Ich werde dich ewig preisen, weil du es getan hast. Und auf deinen Namen, denn er ist gut, werde ich harren vor deinen Frommen. Der David hat weggeschaut von sich selber und auf die Tatsachen, was Gott für ihn getan hat. Und das soll man auch immer wieder tun. Ich möchte nur beten am Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in deinem Ebenbild erschaffen hast und dass dazu auch unsere Gefühle kehren. Herr, hilf uns, dass wir sie aus deiner Hand annehmen. Hilf uns, Herr, dass wir nicht die Gefühle, die wir als dunkel bezeichnen, ablehnen, sondern hilf uns, Herr, dass wir sie annehmen von dir und dass wir damit recht umgehen lernen. Hilf uns, Herr, dass wir uns nicht blockieren lassen von Gefühlen, sondern dass wir auf die Tatsachen blicken, die du sagst in deinem Wort, die du uns versprichst. Bitte, Herr, steh uns dabei. Und ich danke dir, Herr, für dein Wort. Mach es jetzt fest in unserem Herzen, dass jeder das mitnimmt, was du ihm sagen wolltest. Amen.